Prepper. Prepper, diese Leute, die sich auf alle möglichen Krisen vorbereiten. In unserer Predigtreihe Ein Kind kommt, da geht es heute um die Vorbereitung auf das Kommen Gottes in die Welt. Und Gott hat dazu einen ganz besonderen Prepper berufen, einen, der nicht nur sich selbst, sondern auch die Menschen auf diese neue Zeit vorbereitet hat. Johannes der Täufer. Ich lese uns den Predigttext aus Lukas 3, die Verse 1 bis 18. Dieser Abschnitt ist ein wenig länger, aber ihr werdet schnell merken, dass dadurch die Bedeutung leichter zu erfassen ist, als wenn wir uns nur einen kleinen Teil herausnehmen würden. Lukas 3 von Vers 1. Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa. Herodes Antipas regierte in Galiläa. Sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis. Lysanias regierte in Abilene. Die obersten Priester waren Hannas und Kaiphas. Johannes, der Sohn von Zacharias, hielt sich noch in der Wüste auf. Dort erging an ihn der Ruf Gottes. Da machte er sich auf, durchzog die ganze Gegend am Jordan und verkündete: Kehrt um und lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Schon im Buch des Propheten Jesaja steht: In der Wüste ruft einer, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt. Ebnet ihm die Straßen, füllt alle Täler auf, tragt Berge und Hügel ab, beseitigt die Windungen und räumt die Hindernisse aus dem Weg. Dann wird alle Welt sehen, wie Gott die Rettung bringt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Er hielt ihnen vor: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch eure Taten, dass ihr es mit der Umkehr ernst meint. Ihr bildet euch ein, dass euch nichts geschehen kann, weil Abraham euer Stammvater ist. Aber das sage ich euch: Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier neue Nachkommen schaffen. Die Axt ist auch schon angelegt, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Die Menschen fragten Johannes: Was sollen wir denn tun? Seine Antwort war: Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit jemand teilen, der hungert. Auch Zolleinnehmer kamen und wollten sich taufen lassen. Sie fragten ihn: Lehrer, was sollen wir tun? Seine Antwort war: Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn: Was sollen denn wir tun? Die Antwort war: Beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Das Volk war voller Erwartung und fragte sich, ob Johannes vielleicht der versprochene Retter sei. Da erklärte er allen: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber der, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, ihm die Schuhe aufzubinden. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer des Gerichts taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand, um die Spreu vom Weizen zu scheiden und den Weizen in seine Scheune zu bringen. Die Spreu wird er in einem Feuer verbrennen, das nie mehr ausgeht. Mit diesen und vielen anderen Worten rüttelte Johannes das Volk auf und verkündete ihm die gute Nachricht vom Kommen des versprochenen Retters. Nett ist das ja nicht, was Johannes hier sagt. Allein schon diese Anrede, die lässt uns Heutigen ausflippen oder abschalten. Schlangenbrut. Also, du liebe Zeit, Johannes, das ist doch Hate Speech, würden wir heute sagen. Hasssprache. Wer mich so anspricht, dem möchte ich eigentlich gar nicht weiter zuhören. Und doch kamen damals die Menschen in Scharen zu Johannes. Ehe ihr jetzt geht oder abschaltet, könnte es also sein, dass es sich lohnt, dran zu bleiben und näher hinzuschauen. Zunächst fällt auf, dass Lukas die Ereignisse hier zeitlich einordnet. Wie damals üblich, datierte er die Geschichte mit Hilfe der Regierungsjahre des Machthabers. Da wusste dann jeder Bescheid. Unsere Zählung, die wir heute haben, entweder vor oder nach Christi Geburt, die haben wir dem Abt Dionysius zu verdanken, der im 6. Jahrhundert lebte. Allerdings wissen wir heute, dass der Gute sich trotz aller Sorgfalt ein bisschen verrechnet hat und Jesus 6 Jahre vor Christi Geburt zur Welt kam. Johannes der Täufer begann also seine Wirksamkeit im 15. Jahr von Caesar Tiberius, dem Nachfolger des Augustus. Den Namen haben wir aus der Weihnachtsgeschichte schon mal gehört. Dieses Regierungsjahr war nach unserem heutigen Kalender das Jahr 28 oder 29 nach Christus. Das ist deshalb so wichtig und das ist dem Lukas deshalb so unglaublich wichtig, weil er klar macht, wenn Gott Geschichte zu unserem Heil bewirkt, dann passiert das auch in unserer Geschichte. Das ist ein wirkliches Ereignis in Raum und Zeit. Das ist also nicht bloß ein schöner Gedanke. Das ist auch nicht bloß ein mythisches Erleben, das unser Inneres ergreifen würde und von dem wir persönlich zwar Gewinn hätten, aber das nur in uns stattfindet. Nein, es ist ein Ereignis in Zeit und Raum. Und darum nennt er 7 Namen hier. 7 Namen, um diese zeitliche Einordnung zu geben. Die ersten 5 sind Vertreter der politischen Macht, die weltlichen Führer, und die anderen 2 stehen für die religiösen, für die geistlichen Führer der damaligen Zeit. Da ist erst der Cäsar, der sich wie alle Cäsaren Gott gleich verehren ließ. Dann wird Pontius Pilatus genannt, der römische Statthalter in Judäa. Dann Herodes Antipas und sein Bruder Philippus, beides Söhne des grausamen Herodes des Großen. Leute, die anders als Gott sich das mit den Königen gedacht hat, die eigentlich Hirten sein sollten, die sich ums Volk kümmern sollten, waren das Könige, die eher an ihren eigenen Machterhalt dachten. Es herrschte Geltungssucht und es herrschte ein Verfall der Sitten. Und so war da in diesem Volk Gottes, in diesem ganzen Kontext schon lange eine große Sehnsucht nach Veränderung. Man wünschte sich, dass endlich die neue Zeit anbricht, in der ungetrübter Frieden herrscht, Glück und Gerechtigkeit. Aber im geistlichen Leben sah es nicht viel anders aus. Der Zerfall war auch da erkennbar. Das markiert Lukas mit den 2 Namen, Hannas und Kaiphas, als hohe Priester. Auch die geistliche Führung war in einer notvollen Lage. Vom Wort Gottes her sollte nämlich immer nur 1 Hoherpriester sein. Hier waren es 2, weil der Vorgänger von Hannas abgesetzt wurde durch Pilatus. Durch den Vorgänger von Pilatus wurde Hannas abgesetzt. Und dann suchte er eine ganze Weile, probierte immer wieder verschiedene Kandidaten aus, die er wieder absetzte, bis er in Kaiphas einen fand, der ihm irgendwie passte. Kaiphas, der Schwiegersohn von Hannas, der das Amt zwar verwaltete, aber im Volk galt nach wie vor Hannas als der wahre hohe Priester. Das, was wir hier sehen, sind Auflösungserscheinungen. Das Wort Gottes wurde nicht befolgt, die geistliche Orientierung, die eigentlich vom hohen Priester ausgehen sollte, wurde verdreht, man ging krumme Wege. Viele fragten sich, wie schlimm würde es denn eigentlich noch werden müssen? Wann würde Gott endlich eingreifen? Wann käme der versprochene Messias, der alles zum Guten wendet? Und einer von denen, der diese Hoffnung nährte, war Johannes der Täufer. Von ihm haben wir gerade gelesen, genau wie bei den großen Propheten des Alten Testaments, so hieß es in Vers 2, zu ihm geschah das Wort Gottes. Berufung. Das heißt, die Unzufriedenheit mit der gesellschaftlichen und der geistlichen Situation alleine machen einen noch nicht zum Propheten. Es braucht die Berufung, die Beauftragung Gottes. Und dann beginnt hier im Wirken des Johannes das, was der Engel dem Zacharias, dem Vater von Johannes, schon vor der Geburt angekündigt hat. Kapitel 1, Vers 16. Er, der Johannes, wird viele aus dem Volk Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen. Er wird dem Herrn ein Volk zuführen, das auf sein Kommen vorbereitet ist. Johannes der Prepper. Wie macht er das denn jetzt? Wie bereitet er denn vor? Wenn wir uns vorbereiten auf eine Erkältung, kaufen wir Tempotaschentücher. Wie bereitet Johannes die Menschen vor? Er predigt und tauft. Obwohl Sohn eines Priesters, tat er das nicht in Jerusalem, im Tempel, sondern in der Wüste. Er ist dort, wo schon einmal die Liebesgeschichte Gottes mit seinem Volk begann. Dort wird sie neu beginnen. Und dieses Wort, das zu dem Johannes geschah und das er jetzt predigt, dieses Wort Gottes ist Gerichtswort und Gnadenwort zugleich. Es ist ein aufrüttelndes, es ist ein warnendes Wort. Er sagt, die Axt ist bereits angelegt. Und dann spricht dieser Johannes mit allem Nachdruck davon, dass es Gott nicht egal ist, was wir glauben und wie wir leben. Und weil die Lage so ernst ist, gebraucht er auch so drastische Worte. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Im griechischen Grundtext, ich freue mich ja immer, dass wir hier bei den in der Gemeinde auch einige haben, die den griechischen Grundtext vor der Nase haben. Da steht für Schlangen nicht das Wort, das normalerweise im Griechischen für Schlangen gebraucht ist. Normal wäre Ophis. Hier steht das Wort Echidna, Giftschlange. Im Englischen haben wir das auch. Im Englischen gibt es diese beiden Worte. Es gibt Snake für Schlange und Viper für die Giftschlange, die Viper. Es geht also gar nicht so sehr um die Schlange an sich, sondern es geht um das Gift der Schlange. Das ist das, was Johannes hier sagt. Er sagt, wie dieses tödliche Gift der Schlange ist das Denken des Zeitgeistes, der euch bestimmt, der euch geprägt hat, dieses Gift, das die Herzen lähmt und die Seele tötet. Dieses Gift macht euch so unempfänglich für Gott. Darum kehrt um. Genauso radikal, wie man sich vor der Giftschlange schützt, genauso grundlegend, meint Johannes hier, genauso grundlegend müsst ihr euch abwenden von dem Denken des natürlichen Menschen, des Menschen ohne Gott, hin zu dem neuen Denken durch Christus. Kehrt um und macht dabei nicht nur schöne Worte, sondern zeigt durch eure Taten, dass es euch mit dieser Umkehr ernst ist. An der guten Frucht erkennt man den guten Baum. Diese Thematik ist nicht nur eine Thematik des Johannes. Davon spricht Jesus genauso. Er wird später auch vom Fruchtbringen sprechen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das ist wichtig, dass wir begreifen, es geht um Frucht. Das ist deshalb so wichtig, weil wir sonst denken könnten, dass die Taten, die hier als Frucht bezeichnet werden, so etwas wie die Voraussetzung sind, um Gott zu gefallen. Dass er uns quasi als Belohnung, als Verdienst für das, was wir tun, annehmen würde und retten würde. Aber das ist nicht der Fall. Es geht um die Dinge, die aus der Beziehung zu ihm heraus wie eine Frucht am Baum wachsen, Frucht bringen. So wie Paulus das später sagt in Galater 5, wenn er von der Frucht des Heiligen Geistes redet, was der Geist Gottes an Charakterveränderung hervorbringt, Freude, Friede, Geduld, Treue, Rücksichtsnahme, all das sind Frucht des Lebens mit Jesus. Und daran hat sich bis heute nicht viel geändert, dass sich die Echtheit des Glaubens nicht in Worten zeigt, sondern im gelebten Leben, in der konkreten Tat, in der Nächstenliebe. Es geht, sagt Johannes, es geht um Teilen von dem, was zum Leben nötig ist. Heute mangelt es vielen vielleicht eher an Zeit und an Zuwendung. Wie wäre das, wenn wir darüber mit Jesus reden, wem wir Zeit teilen sollen, wo wir uns anderen zuwenden? Es geht um Hilfe für Notleiden, es geht um Ehrlichkeit und Menschlichkeit im Beruf. Selbst die Soldaten, die hier genannt sind, die mit Kriegshandwerk ihren Lebensunterhalt verdienen, von denen verlangt Johannes nicht, dass sie sich jetzt umschulen lassen und Krankenpfleger werden, auch wenn das genauso ein ehrbarer Beruf natürlich ist. Er sagt, beraubt und erpresst niemanden, gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Worauf es mir hier ankommt, ist, dass wir verstehen, um vorbereitet zu sein auf die Ankunft von Jesus, muss keiner in die Wüste gehen. Muss man nicht die Welt erst verändern oder aus ihr hinaus aussteigen, weil dieser Gott, den wir in Jesus verehren, in unsere Welt hineinkommt, weil er die Welt verändert. Er kommt in die Welt, wie sie wirklich ist. Was es von unserer Seite aus braucht, ist die Hinwendung, die Zuwendung, die Umkehr zu ihm und die Bereitschaft, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Das ist das Wort von Johannes ganz klar. Es ist ganz klare Warnung, Gerichtswort, Ruf zur Umkehr. Es ist aber auch das andere. Es ist ein kristallklares Gnadenwort. Er erklärt das Evangelium, die befreiende und beglückende gute Nachricht von der Vergebung. Und dann hat er diese außerordentlich großen und bemerkenswerten Worte der Gnade Gottes in Vers 6b. Dann wird alles Fleisch, alle Welt das Heil, die Rettung Gottes sehen. Das musste für jüdische Ohren ungeheuerlich geklungen haben. Weil bisher dachte man doch, dass der Messias-König, wenn er kommt, nur für Israel Heil und Rettung bringt, aber alle Heiden, alle Goyim sich vor seinem Gericht zu verantworten hätten. Dieses Denken durch Jahrhunderte tradiert hatte die Herzen stumpf gemacht. Sie lebten in dem Irrtum, dass das Gericht sie nicht treffen würde. Wozu braucht man da einen Retter? So weit weg ist unsere Zeit gar nicht von damals. So geht's heute auch vielen. Sie feiern letztlich Weihnachten, aber ohne den eigentlichen Inhalt. Gott, ja, Gott, wenn es ihn denn überhaupt gibt, dann scheint er weg, weit weg. Oder er ist irgendwie ein harmloser, stets gütig lächelnder, aber letztlich doch gleichgültiger alter Opa. Wie weit weg ist diese Vorstellung von der Realität, die uns im Neuen Testament begegnet? Nur wir merken, dass dieses Gift des Zeitgeistes ist heute genauso lähmend, genauso tödlich wie zur Zeit des Johannes, weil es Menschen davon abhält, umzukehren. Die Frage, was sollen wir denn tun, die stellen wir heute vermutlich etwas anders in der Pointierung. Heute fragen wir vielleicht zuerst, hey, wo finde ich denn endlich zu mir selber? Wo finde ich den Sinn des Daseins? Wo finde ich Frieden in meinem Leben? Wofür lohnt es sich, morgens aufzustehen? In der vergangenen Woche, da wurde Gerhard Schmier, der Chef der MVG, in den Ruhestand verabschiedet. Die Lüdenscheider Nachrichten berichteten mit einem Artikel darüber. Und dann wird er in seiner Abschiedsrede zitiert und ich lese aus dem Bericht der Lüdenscheider Nachrichten. Zum Schluss wird's vor versammeltem Publikum philosophisch. Bei der Entscheidung, jetzt in den Ruhestand zu gehen, habe er sich die Frage gestellt, wer bist du eigentlich? Darauf sagt Gerhard Schmier leise ins Mikrofon, darauf wisse er aktuell noch keine Antwort, deshalb höre ich auf, um das herauszufinden. Mutig, das in der Öffentlichkeit zu sagen. Und gleichzeitig macht es mich auch traurig und ich hoffe sehr, dass dieser Mann Freunde hat, Christen hat, die aufgrund von dieser Frage anfangen, ihm von Jesus zu erzählen. Weil es so viele Menschen gibt wie ihn, die danach fragen und die auf diese Frage keine befriedigende Antwort haben. Herr Schmier geht in den Ruhestand, um das herauszufinden. Für andere, für die bricht mit dem Ruhestand, wenn nämlich die tägliche Arbeit wegbricht, die Sinn gestiftet hat. Da bricht diese drängende Frage erst so richtig auf und treibt einen um. Wer bin ich denn eigentlich wirklich? Wer bin ich denn dann noch, wenn meine berufliche Position gar keinen mehr interessiert und keine Bedeutung mehr hat? Wozu lebe ich? Und dann fangen wir an, uns zu fragen, hey, wie lange habe ich eigentlich den Lügen der Leistungsgesellschaft geglaubt? Wie lange will ich dieses Gift noch in meinem Denken lassen, statt der Botschaft der bedingungslosen Liebe Gottes Vertrauen zu schenken? Dieses Gottes, der sagt, du bist der geliebte Mensch. Du bist der von mir geliebte Mensch. Meine Liebe, meine Annahme gibt dir das Recht, voller Hoffnung, mit frohem Herzen und aufrechtem Gang, mit erhobenem Kopf zu leben. Und keine Sorge, dir wird nicht langweilig werden dabei. Eine ganze Ewigkeit lang wirst du mir helfen, meine Gerechtigkeit und meinen Frieden zu leben. Beides ist Wort Gottes. Dieses warnende, scharfe Gerichtswort und dieses befreiende Gnadenwort. Die heilsame Gnadenbotschaft für alle, die sich warnen lassen, die umkehren. Ihr Lieben, anders ist das Wort Gottes nicht. Auch heute nicht. Anders ist auch das fleischgewordene Wort Gottes in Jesus Christus nicht. Ihn, auf den Johannes hinweist in Vers 16b. Wo er sagt, es kommt der, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, ihm die Schuhe aufzubinden. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und dem Feuer des Gerichts taufen. Was für eine Größe und was für eine Demut. Da ist dieser Redner, dieser Mann Gottes, dem Tausende zuhören. Und der dann sagt, nicht ich, sondern er. Er, haltet euch besser an ihn, haltet euch an den Größeren, an den Stärkeren, an den einen, denn ich taufe nur mit Wasser. Das reinigt euch nur äußerlich, es bleibt an der Oberfläche. Er aber, er tauft euch mit dem Geist und mit dem Feuer. Das Feuer in diesem Vers hier, das ist das Bild für das gnadenvolle Gericht, das läuternde Feuer, das wegnimmt, was nicht sein soll. Anders im nächsten Vers, das unauslöschliche Feuer des letzten Gerichts, das betrifft alle, die auf diese Krise des Gerichts Gottes sich nicht vorbereitet haben. Jesus, er tauft euch mit Feuer und er tauft euch mit Geist. Mit Geist nämlich deshalb, weil das nicht nur äußerlich ist, sondern Jesus innerlich lebendig macht, der die grundlegende Veränderung in uns wirkt. Wie macht er das? Jesus rettet, indem er das Gericht Gottes auf sich selber nimmt. Sein Tod am Kreuz ist der Preis, den die Sünde verlangt. Und weil er diesen Preis bereits bezahlt hat, ist jeder gerettet, der ihm vertraut. Das ist so eine einfache und klare Botschaft des Evangeliums. Es gibt eine Geschichte, die mich jedes Mal wieder neu berührt, weil ich sie so eindrücklich finde, diese Wahrheit zu erklären. Erzählt hat sie ursprünglich der Jugendpfarrer des Weiglerhauses in Essen, Pfarrer Wilhelm Busch. Meine erste Dienststelle war in Essen, direkt in der Innenstadtgemeinde, und von dort war es nie weit bis zu diesem Gebäude der alten Synagoge. Steht bis heute noch, solltet ihr unbedingt mal angucken, ein eindrucksvolles Gebäude mitten in Essen. Im Zuge der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938, da zertrümmerten die Nazis und ihre Mitläufer in der Stadt nicht nur die Geschäfte der Juden, sondern sie drangen auch in die Synagoge ein und legten Feuer, und die ganze Inneneinrichtung, alles was brennen konnte, verbrannte. Und die dicken Mauern, Steinquadermauern und Stahlbeton hatte man da schon verbaut, die blieben stehen. Verraucht, schwarz, aber sie blieben stehen. Einigen war dieses Gebäude peinlich, wollten es abreißen, aber da ist es nicht mehr zugekommen. Es kam dann die Nacht eines schrecklichen Bombenangriffs auf Essen. Es war abends 21 Uhr, als die Sirenen losgingen und die Menschen in die Keller flüchteten. Aber bei dem, was dann vom Himmel kam, boten die Keller keinen Schutz. Die Flächenbrände, die durch die Bombenteppiche entstanden, die entfachten bis in die Keller hinein eine furchtbare Hitze. Die Menschen, die es gerade noch schafften, stürzten ins Freie, aber es stand alles in Flammen. Die ganzen dicht bebauten Häuser alle brannten und sie suchten dringend nach Schutz. Dann gab es diesen einen einzigen Ort, wohin man sich retten konnte, wo sie in Sicherheit waren. Das war die längst ausgebrannte Synagoge. Hunderte haben in dieser Nacht dort Rettung gefunden. Und vermutlich wird da auch der ein oder andere bei gewesen sein, der damals mitgemacht hat, als man Feuer an die Synagoge legte. Andere, die nur zugeschaut haben, die zu dem Unrecht geschwiegen haben. Ausgerechnet ihnen wurde dieses Gebäude jetzt zur Rettung. Sie waren ja deshalb dort so sicher, weil es da nichts mehr gab, was brennen konnte. Das ist die Botschaft vom Kreuz, weil sozusagen der Zorn Gottes sich auf ihn selber dort am Kreuz entladen hat, weil er das auf sich genommen hat. Darum ist jeder, der das im Glauben annimmt, gerettet und wird nicht verloren gehen. Wie man das nun ganz praktisch für sich annimmt, diese Umkehr zu Jesus, die ja der Anfang des neuen Lebens ist, wo der Glaube dann im Alltag Früchte trägt. Das ist genau wie bei unseren menschlichen Freundschaften auch. Wenn wir die beginnen und pflegen, werden wir das Gespräch suchen. Ich möchte das heute ganz praktisch machen. Ich möchte allen eine Hilfe anbieten, die den Eindruck haben, dass sie diesen Schritt auf Jesus zu ihm hin gehen sollten. Wir werden gleich noch ein Lied miteinander singen und danach können dann alle, die das möchten, ein Gebet laut oder leise mitbeten. Ich möchte euch vor dem Lied aber den Text dieses Gebets schon mal zeigen. Der ein oder andere wird sich erinnern, wir hatten das bei Pro Christ in der Schützenhalle, die Einladung, folgende Worte zu nehmen und sich damit an Jesus zu wenden. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Und vielleicht gibt es da dann ganz konkrete Dinge, die du in dem Moment auch beim Namen nennen kannst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Und alle, die das dann nachher mitgebetet haben, die lade ich ganz herzlich ein, nach dem Gottesdienst noch mal eben kurz für höchstens 10 Minuten hier vorne sich zu treffen. Ich möchte noch mal eben erklären, was da gerade dann passiert ist an geistlicher Entscheidung. Ich möchte euch gerne ein kleines Buch zum Lesen mitgeben, um diesen Anfang auch noch mal festmachen zu können. Jetzt singen wir ein Lied und dann die Einladung, dieses Gebet mitzusprechen.